Dem ist nicht so. Alle schädlichen Umwelteinflüsse, die wir haben, die auch unsere Oberflächengewässer betreffen, betreffen natürlich auch unser Grundwasser. Eigentlich sollte es genauso sein, wie Sie sagen, dass unser Grundwasser sauber ist, in einem ökologisch und chemisch einwandfreien Zustand. Das fordert auch die Wasserrahmenrichtlinie seit dem Jahr 2000. Sollte eigentlich 2015 schon erreicht worden sein, dieser gute Zustand. Haben wir aber nicht geschafft, deswegen wurde das Ganze jetzt erstmal vertagt auf 2027. Und wie aus unseren Anfragen hervorgeht, weil wir einfach mal wissen wollten, wie ist denn der Sachstand heute, geht hervor, dass das Grundwasser in Bayern in den einzelnen Regierungsbezirken, wir haben die einzelnen abgefragt, tatsächlich noch in keinem guten ökologischen und chemischen Zustand ist.
Wie sind denn so die Befunde? Was sticht besonders hervor?
Also wir haben konkret gefragt nach Pflanzenschutzmitteln und Nitrat und tatsächlich ist der Grenzwert für Nitrat und für Pflanzenschutzmittel an vielen Messstellen, die wir in Bayern haben, noch deutlich überschritten. Das heißt, es ist noch viel zu viel Nitrat und Pestizide, also Pflanzenschutzmittel, im Grundwasser vorhanden.
Diese Pflanzenschutzmittel, sind es wenigstens welche, die erlaubt sind?
Die sind tatsächlich erlaubt, ansonsten wäre es eine Straftat, die zu verwenden. Aber sie dürfen natürlich eigentlich nicht in unser Wasser gelangen, denn sie sind dafür gedacht, die Pflanzen zu schützen vor Schädlingen, was man natürlich auch kritisch sehen kann, aber auf jeden Fall nicht dafür gedacht, dass sie in unser Grundwasser kommen und damit auch in unser Trinkwasser, weil wir in Bayern ja über 90% unseres Trinkwassers aus dem Grundwasser gewinnen. Das bedeutet, dass Pflanzenschutzmittel und Nitrat also auch in unser Trinkwasser geraten können und das darf natürlich nicht sein.
Jetzt erklären Sie mir dann aber bitte mal, wie ein verbotenes Pestizid, das ja schon wirklich lang verboten ist, nämlich Atrazin, zu einem Spitzenwert im Landkreis Landshut kommt.
Das können wir natürlich nicht genau sagen. Wir gehen davon aus, dass es sich sehr langsam abbaut und deswegen noch drin ist. Also ich kann natürlich jetzt nicht nachweisen, dass irgendjemand das heute noch verwendet. Wenn dem so wäre, wäre das tatsächlich ein Straftatbestand und müsste also auch staatsanwaltlich verfolgt werden. Aber normalerweise liegt es wahrscheinlich daran, dass es sich so langsam abbaut. Das bedeutet andererseits, dass wir natürlich gar nicht wissen, bei vielen Pflanzenschutzmitteln, die heute noch erlaubt sind, ob die nicht tatsächlich irgendwann als gesundheitsschädlich erkannt werden und in einigen Jahren irgendwann mal verboten werden, aber dann immer noch vorhanden sind. Das heißt, wir müssen also insgesamt versuchen, und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind ja eigentlich Insektenvernichtungsmittel oder Pilzvernichtungsmittel oder vernichten andere Pflanzen, die sogenannten Unkräuter.
Also man könnte auch sagen, Bienenvernichtungsmittel, ne?
Oder auch Bienenvernichtungsmittel, auch, genau, gibt es auch welche dabei, dass diese Mittel, also Pestizide sagen wir deswegen lieber, dass die grundsätzlich deutlich reduziert werden und eben nicht mehr in dieser Menge eingesetzt werden, dass sie sogar in unser durch den Boden, durch die Erde in unser Grundwasser ausgewaschen, also ausgespült werden, zum Beispiel wenn es stark regnet und so weiter.
Die hohen Nitratwerte, die auch auffällig waren, insbesondere zum Beispiel, das ist der bayernweite Spitzenwert im Landkreis Schweinfurt. Ich vermute mal, die haben mit der extrem intensiven Tierhaltung, aber auch entsprechend intensiven Ackerbau zu tun, sprich der Tatsache, dass noch immer viel zu selten den Flächen auch mal Erholungszeiten zugestanden werden, oder?
Das Problem liegt also jetzt weniger am Ackerbau. Ackerbau ist ja gut, das werden unsere Lebensmittel hergestellt, aber tatsächlich an der Tierhaltung, denn die Tiere scheiden ja Gülle aus und diese Gülle muss ja irgendwo hin und die wird dann eben als Dünger auf die Felder ausgebracht und das eben in großen Mengen. Gibt es natürlich auch Höchstgrenzen, aber auch diese Höchstgrenzen sind für uns eigentlich zu hoch. Was man daran erkennen kann, dass das Nitrat, das sich dann aus dieser Gülle entwickelt oder in der Gülle ist, dann auch ins Grundwasser kommt und das kann auch in hohen Konzentrationen zu Gesundheitsschäden führen, wenn man dieses Wasser dann als Trinkwasser verwendet. Also es liegt tatsächlich an der Tierhaltung, ja.
Es wird ja insbesondere auch von Verbänden wie dem Arbeitskreis der bäuerlichen, alternativbäuerlichen Landwirtschaft, aber auch von Grünen schon lange gefordert, dass man den Bauern, die Bäuerinnen sieht, verstärkt auch als Landschaftspfleger. Und das heißt dann eben, dass man auch Flächen mal in Ruhe lässt.
Das gehört auch dazu. Wir brauchen auch die Landwirtschaft, die Bäuerinnen und Bauern, um unsere zum Großteil ja ursprünglich artenreiche Kulturlandschaft zu pflegen. Und deswegen wollen wir ja wegkommen von der Intensivlandwirtschaft, von diesem immer mehr, von diesem Druck auch, der auf der Landwirtschaft lastet, immer mehr zu produzieren, um überhaupt noch von der Landwirtschaft leben zu können. Das heißt, wir brauchen da auch bessere Förderungen, gezielte Förderungen, dass Landwirte auch dann gut von der Landwirtschaft leben können, wenn sie nicht so intensiv wirtschaften, sondern auch der Natur mehr Raum lassen.
Kann es sein, dass die früher auf diesem Ohr völlig tauben Spezialisten bei der EU inzwischen die bayerische Staatsregierung überholt haben? Weil da hört man ja ganz neue Töne aus Brüssel.
Aus Brüssel hört man ganz neue Töne, weil man eben die Situation erkannt hat. Also nicht nur, dass im Grundwasser jetzt auch noch die Schadstoffe sind, sondern auch, weil unsere Landschaft, in unserer Landwirtschaft auch die Arten zurückgehen. Und deswegen sagt man, die Landwirtschaft per se ist nicht schlecht, nur die Art und Weise, wie sie im Augenblick betrieben wird. Und deswegen müssen wir die politischen Rahmenbedingungen ändern. Und das hat die EU tatsächlich zum Teil noch nicht in unserem Sinne, aber zum Teil schon verstanden. In Bayern ist es offensichtlich noch nicht so angekommen.
Wie schaut es eigentlich mit dem speziell jetzt, gut, wir machen das Interview hier aus München, wie schaut es mit dem Münchner Grundwasser aus? Ist da der Silvensteinspeicher Garant für hervorragende Qualität weiterhin?
Das Trinkwasser kommt ja vor allen Dingen aus dem Mangfalltal und aus dem Leusachtal, und dort haben die Stadtwerke es geschafft, dass dort biologisch gewirtschaftet wird. Das heißt, dort haben wir ein relativ sauberes Trinkwasser. Das Trinkwasser in München, damit haben wir auch ein Problem, weil das Grundwasser auch zurückgeht. Wir haben durch den Klimawandel sinkende Grundwasserstände. Das ist vor allen Dingen für unsere Brauereien interessant, die das Grundwasser aus München verwenden. Und da müssen wir auch schauen, dass wir das Grundwasser in München halten und nicht zum Beispiel durch massive Bautätigkeiten dann am Schluss ins Abwasser ableiten, was regelmäßig passiert bei uns.
München hat ja trotz englischem Garten und anderer Grünflächen einen sehr, sehr hohen Grad an Flächenversiegelung. Muss man nicht auch dagegen steuern?
Da muss man massiv gegensteuern. München hat einen Versiegelungsgrad von fast 50%. Das bedeutet, da läuft kein Wasser mehr ab. Das Wasser läuft dann, also versickert kein Wasser mehr. Das Wasser läuft ab in die Gullis und verschwindet dann nach draußen in die Kläranlagen. Das heißt, wir müssen versuchen, das Wasser, das jetzt im Klimawandel noch vom Himmel kommt, den Regen, in der Stadt zu halten. Eigentlich ist es so, das nennt man dann blaue Infrastruktur, dass wir gar kein Wasser, das von oben kommt, mehr aus der Stadt rauslassen dürfen, um eben für die Bäume, für die Pflanzen, aber auch für die Menschen in der Stadt genügend Wasser vorhanden zu haben. Wir müssen das Wasser bei uns speichern, und das heißt, wir dürfen eigentlich nicht mehr Fläche versiegeln, weil bei diesen versiegelten Flächen das Wasser nicht mehr im Untergrund versickern kann. Und deswegen haben wir das Problem, was andere Städte im Norden von Bayern schon haben, auch bald bei uns, dass die Bäume tatsächlich im Sommer vertrocknen werden, weil sie kein Wasser mehr aus dem Boden bekommen.
Herr Hirnheiß, das klingt nicht nur dramatisch, das wird es auch bald sein, aber das heißt dann doch, wenn ich ja gleichzeitig weiß, dass München dringend Wohnungen braucht, Wohnungsneubau auch braucht, das heißt dann doch eigentlich nichts anderes, als dass wir in den sauren Apfel beißen müssen, der in München schon sehr, sehr lange verpönt ist, dass nämlich die rot-grüne Stadtregierung hier in München hingehen muss und sagen müssen, wir müssen in die Höhe bauen.
Genau, wir brauchen bei der Stadtentwicklung Alternativen. Solange der Zuzugsdruck auf München so groß ist, wie er im Augenblick ist, und neue Arbeitsplätze in München geschaffen werden, müssen wir Alternativen finden. Wir dürfen nicht einfach mehr in die grüne Wiese gehen, wie es im Augenblick ist, weil es auch am leichtesten von der Planung ist, sondern wir müssen aufstocken. Wir müssen bereits versiegelte Flächen nehmen. Wir haben zum Beispiel im Euro-Industriepark riesige Parkplatzflächen, die schon versiegelt sind, wo ich jetzt keinen großen Schaden mehr anrichte, und dort Wohnungen draufbauen. Wir müssen aber auch insgesamt dafür sorgen, dass die Menschen dort auch wohnen bleiben. Also es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern zum Beispiel, dass wir nicht alle Arbeitsplätze nach München schaffen. Homeoffice zum Beispiel. Die Leute müssen vielleicht gar nicht mehr nach München ziehen. Wir haben deutschlandweit über 2,5 Millionen leerstehende Wohnungen. Das heißt, wir bauen in München Wohnungen, obwohl wir woanders leerstehende Wohnungen haben, und müssen da versuchen, einen Ausgleich herzukriegen, was aber dann wieder eine landespolitische Aufgabe ist. In der Stadt müssen wir versuchen, die Grünflächen zu schützen und uns Alternativen zu überlegen und gerne 1, 2, 3 Stockwerke höher bauen und da eben Wohnraum schaffen, anstatt nur in der Fläche.
Wenn Sie angesichts dieser doch sehr differenzierten und schwierigen Gemengelage sich die Entscheidungen und Politik sowohl des Bayerischen Umweltministeriums als auch des Wirtschaftsministeriums und des Hauses von Herrn Söder anschauen. Wo sehen Sie die größten Probleme und wo haben Sie den Eindruck, dass man auch dort dazugelernt hat?
Also das Problem, die Probleme, die Sie angesprochen haben, hat man erkannt. Sowohl was das Grundwasser anbelangt, das Wasser insgesamt, auch die Flächenversiegelung hat man erkannt. Nur die Umsetzung funktioniert noch nicht, weil da tatsächlich die wirtschaftlichen Interessen immer noch mal eine Stufe höher sind. Das heißt, in München werden immer noch neue Internetfirmen angesiedelt mit neuen Arbeitsplätzen.
Da ist doch Rot-Grün verantwortlich.
Das sind eigentlich alle mitverantwortlich. Also auch die Staatsregierung sorgt dafür, dass Firmen aus dem Ausland in den Großraum München ziehen. Da gibt es Invest in Bavaria, da gibt es tatsächlich eine staatliche Ansiedlungsagentur, die dafür sorgt, dass das so kommt, mit allen möglichen Anreizen. Das heißt, da muss insgesamt ein Umdenken passieren. Es braucht aber auch die Staatsregierung, um den Kommunen wie der Stadt München dabei zu helfen, Alternativen zu finden und diese auch zu fördern. Es bräuchte auch Gesetzesänderungen, dass eben irgendwann in der Zukunft mal Grünflächen den gleichen Wert haben wie Wohnungsbau, beziehungsweise man sagt, die Grünflächen brauchen wir genauso dringend wie den Wohnungsbau, also müssen wir Alternativen schaffen. Es muss die Bauordnung verändert werden, das Baugesetzbuch geändert werden, dass auch die Kommune die Möglichkeit hat, Wohnungen anders zu schaffen, als es im Augenblick der Fall ist.
Müsste man nicht auch seitens der rot-grünen Stadtratsmehrheit in München tatsächlich eine heilige Kuh schlachten, um diesen Trend umzukehren, nämlich die Gewerbesteuer erhöhen, um einen Anreiz abzuschaffen, der im Moment noch vorhanden ist?
Die Gewerbesteuer in München ist schon relativ hoch im Verhältnis zu anderen Kommunen. Es ist bloß immer sehr attraktiv für Unternehmen hierher zu kommen, oder sie sind schon da, weil hier eben auch die gesamte Infrastruktur vorhanden ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen Mitarbeiterinnen sucht, die sie in München nicht mehr findet, sondern die von woanders her kommen müssen, weil in München gibt es eben jetzt keine arbeitslosen IT-Spezialisten mehr, dann wollen die natürlich auch ein attraktives Angebot haben. Und wir müssen versuchen, dieses attraktive Angebot auch woanders zu schaffen, in Mittelstädten, irgendwo anders in Bayern. Es gibt Orte oder Städte in Bayern mit 10.000 Einwohnern, die versuchen, die Arbeitsplätze vor Ort zu halten, die versuchen, junge Familien vor Ort zu halten, die aber wegziehen, weil dort die Arbeitsplätze nicht vorhanden sind. Und in München wissen wir nicht mehr, wohin damit. Das heißt, wir müssen da einen Ausgleich schaffen. Und der ist machbar, wenn auch die Staatsregierung, die Bundesregierung dort mitmachen würden. Machen sie aber im Augenblick noch nicht.
Letzte Frage. Wenn man die Äußerungen zu diesem Thema seitens der zwei Parteien, die momentan die Regierungsmehrheit im Landtag bilden, sich anschaut, da habe ich das Gefühl, da leben die Kolleginnen und Kollegen der Freien Wähler noch in einer Welt, die es längst nicht mehr gibt. Die CSU nimmt zumindest die Tatsachen wahr. Haben Sie auch dieses Gefühl?
Also ich glaube schon, dass die Parteien das Problem erkannt haben. Sie sind halt in diesem Zwiespalt zwischen dem von Ihnen ja auch angesprochenen Druck, Wohnungen zu bauen und die Grünflächen zu erhalten. Aber wir werden jetzt ab sofort auch schauen müssen, es wird auch schon von den Stadtratsfraktionen so besprochen, welche Grünflächen in München wir auf gar keinen Fall in der Zukunft bauen dürfen. Da geht es auch um Frischluftschneisen. Im Klimawandel heizt sich die Stadt weiter auf. Es wird jetzt in Zukunft Flächen geben, die definiert werden, die nicht mehr bebaut werden dürfen und nicht mehr können. Und dafür werden Alternativen gesucht werden müssen. Aber wie gesagt, da brauchen wir auch die Hilfe von Land und Bund, was die Gesetzgebung anbelangt.
Geht es da vielleicht auch darum, dass man darüber nachdenken müsste, einzelne Gewerbeflächen tatsächlich zurückzubauen und nach außen zu verlagern? Und zwar in solchen Schneisen, in denen dann nach Aussage der entsprechenden Wissenschaftler, die man ja dann auch kooperierend dazu nehmen müsste bei solchen Projekten, wo also tatsächlich eine Renaturierung besonders viel bringt.
Genau, das ist ein Thema, das tatsächlich jetzt auch angegangen werden muss. Man muss schauen, wo brauchen wir Kaltluftentstehungsgebiete, das heißt also Grünflächen, die Stadt kühlen, wo sind die Frischluftschneisen, und dort, aus meiner Sicht, könnte man das gerne machen. Wir haben in Bayern 11.000 Hektar leerstehende Gewerbeflächen, wo also irgendein Bürgermeister gesagt hat, ich möchte bei mir Gewerbe ansiedeln, hat aber nicht funktioniert.
Ja, die ehemaligen Einkaufszentren und die entsprechenden Parkplatzflächen vorneweg.
Genau, die sind ja schon versiegelt, weil natürlich ist es auch nicht schön, aber die könnte man tatsächlich verwenden. Man könnte auf diesen riesen ebenerdigen Parkplätzen könnte man ein Parkhaus hinbauen. Da würde man genauso viele Autos unterbringen und daneben könnte man dazu tatsächlich sogar noch Gewerbe ansiedeln und einen Teil davon wieder entsiegeln, also auch wieder Grünflächen schaffen. Wäre auch im Euro-Industriepark in München zum Beispiel möglich. Das heißt, es gibt Alternativen, die aber jetzt erstmal umgesetzt werden müssen, auch mit den gesetzlichen Grundlagen. Und das ist jetzt also ein neuer Schritt. Da wird sich auch in der Stadtentwicklung in Zukunft einiges ändern.